Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Viel ist darüber diskutiert worden. Heute ist verabschiedet worden das Klimapaket der Bundesregierung. Die Umweltministerin hat es dann in einer Pressekonferenz vorgestellt, während also gleichzeitig draußen vor dem Kanzleramt und in der Nähe die Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion Berliner Straßen blockiert haben. Frau Herrmann, was sagen Sie ganz grundsätzlich? Ein Glück, dass dieses Klimapaket jetzt verabschiedet wurde?
Naja, es ist natürlich besser als kein Klimapaket, aber es ist eigentlich eine Katastrophe, weil es nicht reicht. Also zum Beispiel ist es ja jetzt so, dass ab 2021 soll CO2-Emissionen mit einem Tonnenpreis von 10 Euro belegt werden. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass ein Liter Benzin wird 3 Cent teurer. Da kann ja jeder sofort sehen, dass also dieses gesamte Klimapaket keine Lenkungswirkung entfalten wird. Und das Problem ist ja, dass die Zeit wirklich drängt, weil eigentlich, wenn wir das noch retten wollen und erreichen wollen, dass die Welt nicht wärmer als 2 Grad wird plus, dann müssten wir eigentlich bis 2030 unsere CO2-Emissionen halbieren. So, gut. Stattdessen verlieren wir Zeit.
Also tatsächlich, viele sagen das so wie Sie, das alles reicht nicht. Trotzdem, das ist es jetzt, was im Moment verabschiedet wurde. Im Hauptstadtstudio hat das für uns Theo Gers beobachtet. Herr Gers, dieses Klimapaket besteht aus dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaschutzprogramm. Also bevor wir es kritisieren, wollen wir erst noch mal kurz wissen, was genau ist jetzt eigentlich verabschiedet worden.
Ja, das geht in der Tat bei vielen Menschen und Hörern, glaube ich, auch ein bisschen durcheinander, diese Begrifflichkeiten. Also ganz kurz, das Klimaschutzgesetz ist sozusagen das Dach, der Rahmen für all das, was die Bundesregierung macht. Und in diesem Klimaschutzgesetz steht im Wesentlichen drin, wie viel, also welcher Sektor, also der Verkehr, die Gebäudewirtschaft, die Landwirtschaft und so weiter, wie viel CO2 diese Sektoren in den Jahren 2020 bis 2030 noch ausstoßen dürfen. Das heißt, da gibt es eine Tabelle und da steht Jahr für Jahr drin, wie viel zum Beispiel der Verkehr oder die Energiewirtschaft noch an CO2 ausstoßen darf. Und das ist im Grunde der Kern dieses Gesetzes. Ein Kern, den Svenja Schulze zum Beispiel, die Umweltministerin, gerade auch ziemlich gelobt hat.
Das alles wird sich so nicht mehr wiederholen. Ab jetzt sind alle Ministerien, Klimaschutzministerien, die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei.
Ja, das heißt, wir haben heute Morgen eine sehr zufriedene oder gerade um 11:30 war es ja, eine sehr zufriedene Bundesumweltministerin hier in der Bundespressekonferenz erlebt, die eben ihr Gesetz, ich sag mal jetzt erstmal ganz toll findet, weil sie eben sagt, die Zeiten, in denen verzögert wurde, in denen zu spät reagiert wurde, das ist erstmal vorbei. Denn wenn zum Beispiel ein Sektor seine Ziele nicht erreichen sollte, dann muss eben mit einem Sofortprogramm binnen 3 Monaten nachgesteuert werden. Das hat sie besonders hervorgehoben.
Aber ich meine, bis das in Kraft tritt, wenn ich das richtig weiß, wird ja noch einige Zeit vergehen. Da muss ja noch einiges passieren.
Nö, das wird schon jetzt sehr schnell gehen. Die Bundesregierung drückt schon aufs Tempo. Sie will sowohl dieses Klimaschutzgesetz als auch dieses Klimaschutzprogramm mit diesen unheimlich vielen Einzelmaßnahmen noch bis Ende des Jahres unter Dach und Fach bringen. Das heißt, das Ganze soll schon jetzt mit erhöhtem Tempo durch den Bundestag, ich hätte fast gesagt, gepeitscht werden. Das heißt, hier hat man schon jetzt erkannt, das, was passieren muss bis 2030, weil man ja eben auch erlebt hat, dass diese Bundesregierung beim Klimaschutzziel 2020 kläglich versagt hat. Das Ziel wird ja jetzt krass gerissen und jetzt sagt man eben, bis 2030 müssen wir uns alle zusammenreißen. Ob das klappt, ist sehr umstritten. Die Umweltverbände sagen natürlich, das reicht immer noch nicht und Frau Herrmann hat es ja gerade auch gut begründet.
Ja, also und ich finde auch, dass es nicht kein Zufall ist, dass eigentlich alles erst ab 2021 startet, weil dann ist ja diese Regierung auch schon wieder vorbei, nicht? Dann ist die nächste Wahl. Das ist das eine Risiko, finde ich, dass man nicht weiß, was dann passiert. Und das nächste ist ja, dass wenn jetzt ein Abschwung kommt, damit rechnen ja alle, dass es zu einer Rezession kommt, dann eigentlich die Gefahr groß ist, dass alle sagen, ja Klimaschutz, das war gestern. Jetzt haben wir hier das Problem, dass unsere Wirtschaft in die Krise gerät und dann wird man zum Beispiel wieder irgendetwas beschließen, um die Autoindustrie zu pushen. Und gerade die schweren Autos sind ja ein massives Problem, um überhaupt diese Klimaschutzziele einzuhalten. Also ich sehe da ehrlich gesagt schwarz.
Theo Gers, Sie auch?
Ja, wie jetzt, ich sag mal, die Kassenlage, die dann ja auch enger würde, sich auf den Klimaschutz und das, was die Bundesregierung davor hat, auswirkt, ist im Moment ein bisschen schwer zu sagen. Ich teile diese Skepsis nicht so ganz. Ich bin natürlich auch unzufrieden als Kommentator jetzt für dieses Klimaschutzprogramm. Auch ich sehe dass es nicht reicht. Gerade auch vor einer Viertelstunde ungefähr hat auch zum Beispiel der BUND als einer der größten Umweltverbände hier in Deutschland seine Pressemitteilung noch mal schnell über die Agenturen gejagt. Und da steht eben auch drin, dass das Sammelsurium aus den ganz vielen Einzelmaßnahmen hinten und vorne nicht reicht, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Man werde bestenfalls ein Drittel an CO2-Einsparung auf den Weg bringen. Also ein Drittel dessen, was man sich eigentlich vornimmt. Und das ist natürlich krass zu wenig.
Also was man hätte machen müssen, und das ist eigentlich als Steuerungsinstrument wäre das einfach gewesen und das hat man in der Schweiz zum Teil auch schon umgesetzt, ist, man setzt den CO2-Preis deutlich nach oben, also zum Beispiel die Schweiz ist längst schon bei 30 Euro die Tonne und gleichzeitig macht man es aber so, dass man das Geld, das man einnimmt, den Bürgern zurückgibt. Dass also der Staat gar keine zusätzlichen Einnahmen hat, sondern dass man nur sagt, wir machen CO2-Verbrauch teurer für diese Lenkungswirkung und wer dann CO2 spart, hat hinterher mehr Geld als vorher. Und das hätten, glaube ich, die Bürger auch alle eingesehen. Das wäre viel wirkungsvoller gewesen als alles, was jetzt beschlossen wurde.
Der hat bloß leider zwei Parteien haben da nicht mitgespielt, Frau Herrmann. Das muss man jetzt eindeutig sagen, nämlich die beiden Parteien, von denen wir regiert werden. Es hat sowohl in der Unions, also bei CDU, CSU, als auch in der SPD, das muss man auch immer wieder deutlich sagen, massive Widerstände gegeben gegen einen höheren CO2-Preis, der ja mit 10 Euro die Tonne oder 3 Cent pro Liter Benzin und Diesel umgerechnet aus Sicht vieler viel, viel zu niedrig ist, um eine Lenkungswirkung zu erzielen. Da hat es aber massivste Widerstände gegeben in den Fraktionen und ich sag mal jetzt aus meiner Warte, mehr war in diesem Moment erstmal politisch nicht
genau,
durchsetzbar.
Vielleicht.
Ich sage aber einen Satz noch dazu.
Bitte.
Das ist natürlich auch ein grundsätzlicher Kritikpunkt an dem Programm. Man fängt in den Jahren, in den frühen 2020er Jahren, also 2021, 2022, 2023 und so weiter, relativ zaghaft an, nicht nur beim CO2-Preis, auch bei anderen Maßnahmen. Und das läuft, und damit läuft natürlich jede Regierung Gefahr, egal wer ab 2025 mit wem da koaliert, dass dann ab 2025 die Zügel ganz massiv angezogen werden müssen, um dann eben 2030 die Ziellinien zu erreichen. Und das wird noch ein Heulen und Zähneklappern geben in der zweiten Hälfte der 20er Jahre allerdings erst.
Gut, wir halten also fest, es ist ein Anfang. Immerhin das Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Und Ulrike Hamann von der Taz ist hier mein Gast. Und wenn Sie morgen dabei sein wollen, beziehungsweise morgen geht nicht mehr, denn da sind unsere 12 Plätze schon belegt, aber generell mal dabei sein wollen in Studio 9 hier am Mittag, dann können Sie uns eine Mail schreiben, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Immer donnerstags öffnen wir unser Studio. Sie können uns hier beim Radio machen, über die Schulter gucken. Und die Termine im Oktober sind tatsächlich alle schon vergeben, aber im November gibt es noch freie Plätze.